Mikro. Klassik für Kinder.
Hallo, hier ist der Alex und bei uns klingt's heute so. Was hat der da gesungen? Die größte Kunst ist Geld zu machen. Aufs Geld kommt alles an. Ja, über Geld spricht man nicht, aber man kann drüber singen, wie in dem Lied gerade von Georg Philipp Telemann. Der war Komponist und hat mit seiner Musik Geld verdient. Viel Geld? Oder war er eher ein armer Komponist? Und waren die meisten Komponisten auch automatisch reich? Oder konnten die nicht mit Geld umgehen und haben alles ausgegeben oder mussten sie sparen? Ja, also das fragen wir mal heute. Und zwischen all den Pleitegeiern und Sparschweinen gibt es für euch heute auch was zu gewinnen. Kein Geld, sondern tolle Kosmos-Experimentierkästen, mit denen ihr zwar keine Diamanten, aber immerhin eure eigenen glitzernden Kristalle züchten könnt. Und bestimmt habt ihr euch doch auch schon mal die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn ich ganz viel Geld hätte? Ein paar Vorschläge dazu, die gibt's jetzt von der Gruppe Die Prinzen. Die wären gerne Millionäre.
Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär. Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung, doch ich hab ein großes Maul. Bin weder Doktor noch Professor, aber ich bin stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Was soll ich tun, was soll ich machen? Bin vor Kummer schon halb krank. Hab mir schon ein paar Mal überlegt, vielleicht knackst du eine Bank. Doch das ist leider sehr gefährlich. Bestimmt werd ich gefasst. Und außerdem bin ich doch ehrlich und will nicht in den Knast. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär. Es gibt so viele reiche Witwen, die begehren mich sehr. Sie sind so scharf auf meinen Körper, doch den geb ich nicht her. Ich glaub, das würd ich nicht verkraften, um keinen Preis der Welt. Deswegen werd ich lieber Popstar und schwimm in meinem Geld. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär, Millionär.
Ja, ja, wer wäre nicht gern Millionär? Ich glaube ja fast, die Musiker von den Prinzen, die sind es mittlerweile, die hatten jedenfalls damals richtig viel Erfolg mit ihrer Musik. Ja, mit Taschengeld wird man ja eher nicht so reich. Die meisten von euch kriegen es wahrscheinlich einmal in der Woche, vielleicht 2 Euro oder 4 oder mehr, je nachdem, wie alt ihr seid vielleicht. Und die Münzen klappern dann so schön in der Spardose oder in der Hosentasche. Und tja, ab und zu kann man sich dann damit was Schönes kaufen. Seit wann gibt's eigentlich Münzen zum Bezahlen, ne? Also in China haben die Menschen schon vor 4000 Jahren Münzen benutzt, bei uns in Europa etwas später, so vor 2500 Jahren, also auch schon ein bisschen her. Und seitdem haben sich die Münzen auch immer wieder verändert. Als ich so alt war wie ihr, also so ein Kind doch, da gab es zum Beispiel noch die D-Mark. Und viel, viel früher noch bezahlte man mit Gulden, Kreuzern, mit Talern oder mit Dukaten. Also, wie kam es jetzt dazu, dass man mit Münzen was kaufen kann? Unsere Doremicro-Reporterin Christina Dumas, die hat mal nachgefragt, unter anderem auch bei Dr. Thomas Schindler im Bayerischen Nationalmuseum in München. Und das hat sie herausgefunden.
Also ich habe jetzt hier meinen Geldbeutel voller Münzen und ich finde es halt eigentlich immer sehr spannend, wenn man dann halt so an Euro-Stücken erkennen kann, wo die Münzen herkommen und wie alt die sind. Also hier habe ich eine Münze aus Frankreich, die ist aus Italien und ja, und dann habe ich hier noch eine aus Deutschland.
Im Jahr 2002 wurde der Euro eingeführt und damit können wir in vielen Ländern ganz selbstverständlich einkaufen gehen. Vor dem Euro war alles viel komplizierter. Im Italienurlaub zum Beispiel musste man unsere deutsche Mark auf der Bank erstmal in italienische Lire umwechseln. Erst dann konnte man sich zum Beispiel ein Eis kaufen. Eigenartig? Es geht noch viel umständlicher. Vor mehr als 130 Jahren war alles noch viel komplizierter, weiß Dr. Thomas Schindler vom Bayerischen Nationalmuseum in München. Denn man musste oft nur einige Kilometer reisen und schon gab es eine andere Währung.
Es gab keinen einheitlichen Münzherrn, also keinen, der sagte, die und die Münze, die und die Währung gilt für alle. Sondern die unterschiedlichen Regionen in Deutschland, zum Beispiel die Kurfürstentümer, prägten letztlich alle eigenes Geld. Sie waren als sogenannte Münzherren dazu berechtigt und konnten dann beispielsweise aus unterschiedlichen Gold- oder Silbermengen unterschiedliche Mengen an Münzen prägen. Und das führte dazu, dass letztlich keiner mehr so richtig verstanden hat, welche Silbermünze wo jetzt welchen Wert besessen hat.
Man muss dazu sagen, dass es Deutschland damals so noch nicht gab. Vielmehr bestand Deutschland aus hunderten mehr oder weniger großen Fürstentümern. Jeder Kurfürst mischte mit und durfte sein eigenes Geld herstellen.
Die verbreitetste Materialart bei Geld war eigentlich Silber. Pfennige waren kleine Silbermünzen. Der Heller war keine Silbermünze, sondern eine Kupfermünze. Also ein Gulden hat aus ungefähr 3,5 Gramm Gold bestanden. Der Gulden stammt ursprünglich aus Oberitalien, wurde 1252 eben das erste Mal geprägt, im Grunde genommen um den Handel dieser oberitalienischen Städte zu gewährleisten. In Bayern war der Gulden auch in Umlauf.
Das war allerdings ein paar hundert Jahre später. Dabei hatte ein Goldgulden in München ein anderes Gewicht und auch einen anderen Wert als zum Beispiel ein Goldgulden in Augsburg, Passau, Nürnberg oder Würzburg. Jeder Kurfürst konnte nämlich entscheiden, wie schwer und wertvoll seine Gold-, Silber- oder Kupfermünzen waren. Übrigens, die wertvollen Münzen hießen je nach Region Gulden, Dukaten und Florentiner. So einen Goldschatz trug man nicht mit sich, man versteckte ihn oft zu Hause. Zum Einkaufen gingen die Frauen mit einem glockenförmigen Beutel, der an einem Ledergürtel befestigt war. In diesem Beutel war vor allem Kleingeld, also Kreuzer und Groschen aus Silber und Kupfer.
Ein Kreuzer im Herzogtum Bayern hatte einen anderen Wert als ein Kreuzer beispielsweise im Kurfürstentum Brandenburg.
Wenn man aus Augsburg kam, mit der Kutsche nach Nürnberg fuhr und dort zum Beispiel Stoffe für seine Schneiderei kaufen wollte, dann musste man zuerst mal sein Geld wechseln, denn die Münzen waren ja nicht die gleichen.
Es gab unglaublich viele Münzwechsler im Alten Reich, es gab unglaublich viele Währungstabellen, die in sehr, sehr kurzer Zeit immer wieder aktualisiert wurden.
Es herrschte also ein ziemliches Chaos und für die Betrüger war es nicht besonders schwer, die Münzen zu fälschen und weniger wertvolles Material beizumischen. 1871 gab es dann endlich einheitliche Münzen im Deutschen Reich. Und heute können wir mit dem Euro problemlos in vielen Ländern unser Eis kaufen. Ganz schön praktisch.
Ja, und praktisch ist ja auch, dass man heute oft gar kein Bargeld mehr braucht, um zu bezahlen. Geht ja meistens auch ganz einfach mit der IC-Karte oder sogar mit dem Handy. Klimpert halt dann nicht mehr so schön, so eine IC-Karte.
La 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 la. Taler, Taler, du musst wandern von der einen Hand zur anderen. Das ist schön, das ist schön. Taler, lass dich nur nicht sehen. La 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 la. Taler, Taler, du musst wandern von der einen Hand zur anderen. Das ist schön, das ist schön. Tada, lass dich nur nicht sehen. La la la, la la la, la 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 la.
Ich habe eine Sparkassette und wir haben auch früher in unserer Küche, das steht jetzt immer noch da, in Cuxhaven haben wir immer eine Glücksschweinchensuche gemacht und davon haben wir ganz viele Glücksschweinchen gehabt und eins haben wir aufgestellt. Und da hat jeder dann immer 1 Cent oder 2 Cent Stücke reingelegt. Das steht immer noch voll bei uns in der Küche. Weil irgendwann, als es dann voll war, haben wir es aufgegeben, da immer was reinzumachen.
Also ich habe zu Hause eine Spardose und darin spare ich halt Geld auf. Aber meine Eltern haben halt auch ein Konto für mich angelegt. Und da überweist mir meine Mutter halt auch mein Taschengeld quasi. Und ich kriege halt auch ab und zu mal Geld so und das mache ich halt dann in meine Spardose rein. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Eis mit Freunden essen gehe, das aus der Spardose rausholen und das dann quasi von meinem Taschengeld zahlen.
Ja, was Süßes kaufen vom Taschengeld oder ein Eis oder ein kleines Spielzeug, das geht natürlich. Aber ein richtiges Musikinstrument, also jetzt keine Plastiktröte oder so, sondern ein richtig gutes Musikinstrument, da muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen oder das Konto leerräumen. Also für einen richtig guten Konzertflügel zum Beispiel, da zahlt man ja so viel wie für ein Auto. Aber es geht auch anders, zumindest bei Herrn Knüttrig. Der ist ein richtiger Knauserer, der hat immer Angst, dass er pleite geht und er hat aber jetzt ein Hobby, er will Gitarre spielen und dazu braucht er natürlich ein Instrument, ein möglichst billiges. Ob er da in der Gitarrenwerkstatt was findet?
So, so, guten Tag. Guten Tag. Das ist hier eine Gitarrenwerkstatt, richtig?
Das ist richtig.
So, so, aha. Und Sie sind der Gitarrenbauer, ja?
Sieht ganz so aus.
Und Sie können das auch mit dem Gitarrenbauen?
Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert.
Gut, gut, gut. Ich suche eine...
Gitarre?
Richtig.
Sie möchten eine gebaut bekommen.
Ja, 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 gebaut. Eine Sonderanfertigung. Soll aber nicht so viel kosten, eher weniger.
Ja, also ich mache Ihnen mal ein Angebot. Da nehme ich schönes Palisanderholz fürs Griffbrett und ein ganz wunderbar abgehangenes Stück Fichte für die Decke. Dann klingt sie schön warm. Am Schallloch noch ein paar Verzierungen. Dann sind Sie ungefähr mit, naja, so 2000 Euro dabei.
2000 Euro? Also das ist mir doch ein bisschen zu viel. Hätten Sie auch etwas für 200 Euro?
Für 200? Ja klar, dann nehme ich einen Karton als Material für den Korpus und den Hals, das Griffbrett lassen wir einfach weg und die Verzierungen, die können Sie selber malen.
Wobei 200 Euro immer noch ein bisschen viel sind, finde ich.
Was ist denn Ihre Untergrenze?
So 150.
Dann müssen Sie aber den Karton besorgen. Nee, mal im Ernst, guter Mann. Das ist ja eine Werkstatt, in der ein gelernter Gitarrenbaumeister mit seinen Händen liebevoll und mit viel Mühe Instrumente macht. Damit er die machen kann, muss er auch von irgendwas leben. An so einer guten Gitarre baue ich ungefähr einen Monat. Gar nicht zu reden von dem Holz, das davor jahrelang gelagert werden muss, damit es gut klingt. Also mit 150 Euro kommen wir da nicht weit.
160?
So ein Knauserer. Leider nein.
162.
Also, schauen Sie mal. Hier, das ist eine Ukulele. Eine Art Mini-Gitarre mit 4 Saiten. Der Floh unter den Saiteninstrumenten. Ukulele ist hawaiianisch und heißt auf Deutsch hüpfender Floh, weil die halt so klein ist. Hat allerdings nur 4 Saiten. Na, wie wär's damit? Spargitarre, hm?
Was soll die denn kosten?
Also das ist jetzt schon ein etwas besseres Modell. Das bekommen Sie, weil Sie es sind, für 75 Euro.
Kann man da am Preis noch was machen?
Leider nein.
Was kosten denn die Saiten?
Die 4 Ukulele-Saiten? 16 Euro.
Dann nehme ich davon die G-Saite.
Also, die G-Saite. Das macht dann 4 Euro, bitte.
Ja. Jetzt habe ich nur 2 Euro dabei, sowas Blödes. Dann nehme ich erstmal eine halbe G-Saite, bitte. Bitte einpacken, es soll ein Geschenk an mich selber sein.
Wie wäre es denn zum Anfang erstmal mit einer Mundharmonika? Hier habe ich eine ganz einfache aus Plastik.
Ah ja, interessant. Was soll die denn?
Die schenke ich Ihnen.
Oh, das ist aber nett. Kann man da am Preis noch
Nein,
was...
Nein, da kann man am Preis nichts mehr machen. Die ist geschenkt, umsonst, gratis, für lau.
Ah, verstehe. Also gut, überzeugt, die nehme ich. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Hoffentlich nicht, alter Geizhals.
Ja, also billiger als geschenkt geht halt einfach nicht. Ganz schöner Knauserer, dieser Herr Knüttrig, oder? Aber der Gitarrenbauer war nett, hat sich zumindest sehr zusammengenommen und Mühe gegeben. Und wenn dieser Herr Knüttrig es sich doch nochmal anders überlegt und 4 Ukulelen-Saiten kauft und eine Ukulele dazu, und wenn er dann noch ein bisschen übt und vielleicht ein bisschen netter und großzügiger ist, dann könnte er zum Beispiel bei so einer Musik hier mitmachen. Einer, der nicht nur ein toller Komponist war, sondern auch noch ein talentierter Geschäftsmann, das war der Komponist Georg Friedrich Händel. Der war einer der wenigen Komponisten, die richtig gut Geld verdient haben und dann auch noch richtig gut mit Geld umgehen konnten. Händel hatte nicht nur einen Sinn für tolle Musik und feine Klänge, er hatte auch einen hervorragenden Geschäftssinn. Den perfekten Riecher also für das harmonische Zusammenspiel vom Klang der Töne und dem Klang der Münzen, die für seine Kompositionen in seine Taschen wanderten. Und er lebte auch nicht wie viele seiner Musikerkollegen in einer Bruchbude. Der musste auch nicht dauernd umziehen, weil er seine Miete nicht bezahlen konnte oder weil die Nachbarn sich beschwerten über die laute Musik. Nein, Georg Friedrich, der hat sich's in London hübsch, behaglich und vornehm eingerichtet.
Das Wohnhaus von Georg Friedrich Händel steht in der Brook Street, eine gut befahrene, elegante Straße in der Londoner Innenstadt. Für einen Komponisten, der vor etwa 300 Jahren gelebt hat, bedeutet ein vierstöckiges Haus schon so etwas wie ein Palast. Jedenfalls haben Bedienstete darin Platz, Instrumente, jede Menge Wein und Händel hat in seinem Haus auch ein riesiges Lager für seine Noten eingerichtet. Und um sich dieses vornehme, luxuriöse Leben leisten zu können, arbeitet Händel wild wie der Teufel und fleißig wie eine Ameise. Allein 42 Opern komponiert er in seinem Leben. Nicht alle hat er in diesem hübschen Londoner Haus geschrieben, aber doch ein Großteil davon. Und mit vielen feiert er riesige Erfolge. Was im Klartext bedeutet, Händel verdient damit eine Stange Geld.
Klar läuft auch in Händels Leben nicht alles wie geschmiert. Kassiert er mal für eine seiner Opern Buhrufe oder hagelt es gar faulige Tomaten auf die Bühne, dann ändert Händel für das nächste Stück seinen Schlachtplan. Er hat nämlich die Begabung, sich ganz schnell auf den neuen Geschmack seines Publikums einstellen zu können. Aha, man mag es also eher lieblich. Schon drückt Händel auf die Tränendrüse. Oho, man mag es lieber dämonisch. Also lässt er die Fetzen fliegen.
Händel versteht sich aber auch aufs Geschäftemachen. Für manche seiner Konzerte verkauft er die Karten persönlich. Bei ihm in der Wohnung holt der Konzertbesucher die Tickets dann ab. Dadurch hat Händel keine Extraausgaben für das Kassenbüro. Er kann das gesamte Eintrittsgeld sofort selbst kassieren und der verdiente Extragroschen wandert direkt in sein dickes, dickes Sparschwein.
Ja, ganz schön schlau, der Händel. Der war ja eben nicht nur Komponist, sondern auch Konzertveranstalter, Leiter eines Opernhauses und eben sein eigener Kartenverkäufer. War bestimmt eine Menge Arbeit, aber hat sich dann ja auch gelohnt. Ob ihr genauso gut mit Geld umgehen könnt, das testen wir gleich in unseren Rätseln. Aber davor hören wir noch eine Musik von Händel. Musik für eine sehr reiche Königin aus dem Morgenland, aus dem fernen Saba. Musik für die juwelengeschmückte Königin von Saba und für euch hat sie was mitgebracht, nämlich unsere
Rätselkiste.
Unter den Komponisten, die heute berühmt sind, da gab es ziemlich viele, die mit Geld überhaupt nicht umgehen konnten. Entweder sie haben es mit beiden Händen ausgegeben und verschwendet oder sie haben einfach gleich überhaupt nichts verdient. Wie ist es bei euch? Seid ihr Sparfüchse oder eher Pleitegeier? Ob ihr mit Geld gut rechnen könnt, könnt ihr jetzt in unseren Rätseln herausfinden. Und gewinnen könnt ihr heute einen Experimentierkasten vom Kosmos Verlag. Den hat uns der netterweise zur Verfügung gestellt, gleich 3 Stück. Und mit denen könnt ihr dann zum Beispiel einen nachtleuchtenden Kristallschatz züchten. Und hier ist jetzt unser erstes Geldrechenrätsel und ihr passt ganz gut auf, denn es ist nicht so leicht. Wie viel Geld hat Timmy ausgegeben und wie viel Taschengeld bekommt er also?
Eigentlich möchte ich ja schon sparen, aber meistens gebe ich dann doch mein ganzes Taschengeld für Süßigkeiten aus. Diese Woche zum Beispiel habe ich mir im Kiosk 3 Kaugummis gekauft. Die kosten je 30 Cent. Und dann habe ich noch 2 super leckere Gummischlangen gesehen, für jeweils 40 Cent. Da habe ich natürlich gleich zugelangt. Jetzt habe ich noch 30 Cent übrig. Wie viel Taschengeld bekomme ich?
Oh, das ging jetzt ganz schön schnell. Also nochmal, ganz langsam in Ruhe zum Mitrechnen. Was hat er jetzt ausgegeben? 3 mal 30 Cent, ne? Dann 2 mal 40 Cent. Was gibt es zusammen? Und dann hatte er aber noch 30 Cent übrig. Also wie viel Taschengeld hatte er ganz am Anfang? Wenn ihr das ausrechnen könnt, dann ruft an. Hier ist die Rätselnummer 0800 8080 303 und nochmal 0800 8080 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist am Telefon?
Katharina Heindl.
Hallo Katharina, grüß dich. Hast du da mitgerechnet? Ich fand es ja gar nicht so leicht. Ich bin mal gespannt, was du rausbekommen hast.
Also er kriegt 2 Euro.
Yeah, wow, super. Ja. Gut, Katharina, ich habe ja das Gefühl, ihr seid immer alle besser als ich im Rechnen. Ich bin bei sowas immer so, ich muss dann immer mitschreiben und am besten noch mit dem Taschenrechner. Aber du hast es gut gemacht. Du, dann kriegst du von uns so einen Kosmoskasten. Und genau, wie gut kannst du mit Geld umgehen? Also bist
Mittel.
Du, Mittel, das heißt, bist du eher jemand, der dann, wenn er was hat, sich schnell irgendwas Schönes kauft oder sparst du es auch so?
Ich spar's auch.
Ja, und möchtest du dir dann irgendwann mal was Größeres davon kaufen, oder?
Weißt ja, du? Nicht so.
Ja, nicht so. Na gut, bleib mal dran. Den Kosmoskasten, den musst du dir jedenfalls nicht kaufen, den kriegst du jetzt von uns. Und genau, dann nicht auflegen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja?
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Jetzt wird es ein bisschen leichter. Hier ist das zweite Taschengeldrätsel für euch. Passt mal auf. Wie viel Geld hat Ludwig verdient und wie viel fehlt ihm noch?
Mir ist mal was Schreckliches passiert. Da wollte ich mir eine ganz teure Wasserpistole kaufen. Für 50 Euro. Auf dem Weg zum Laden habe ich den Schein verloren. 50 Euro weg. Zum Glück hat meine Oma mir zum Trost 10 Euro geschenkt. Und dann habe ich beim Hofflohmarkt alte Spielsachen verkauft. Da habe ich 34 Euro eingenommen. Bald habe ich das Geld also wieder zusammen. Wie viel fehlt jetzt eigentlich noch?
Oh, das ist ja echt blöd. 50 Euro verloren, aber er hat es ja fast wieder zusammen. Ja, wie viel Euro fehlen denn dem Ludwig noch, bis er wieder 50 Euro hat? Ruft mal an. Hier ist die Nummer 0800 8080 303. Ich sag's Ihnen nochmal. 0800 8080 303. Hallo, der Alex ist dran. Mit wem spreche ich?
Mit dem Jonas.
Jonas?
Ja.
Und wie viel Euro braucht er noch, der Ludwig?
6.
Richtig, sehr gut. Ja, du hast gewonnen. Bist unterwegs gerade, oder? Das rauscht so.
Ja.
Wo fahrt dann hin? Nach Hause?
Ja.
Okay, dann wünsche ich euch gute Fahrt und nicht auflegen, gell? Wir brauchen deine Adresse noch.
Ja.
Ja, ciao.
Tschüss.
Ja, genau. Und wir machen weiter mit einer kurzen Musik und danach gibt es aber noch ein drittes Rätsel. Thank you. Und einen Kristallzüchtekasten haben wir noch. Und den könnt ihr euch jetzt holen, wenn ihr unser nächstes Rätsel löst. Und wieder geht's ums Geld, diesmal ums Geld verdienen. Wie viel hat Simon bekommen?
Neulich habe ich mal als Straßenmusiker gearbeitet. Ich habe mich einfach mit meiner Gitarre auf die Straße gestellt, gegenüber von so einem kleinen Laden und Lieder gesungen. Habe ich ganz schön viel Geld verdient. 5 20-Cent-Stücke, ein 50-Cent-Stück und noch 2 10-Cent-Stücke und noch einmal 2 Cent. Und ich habe nur eine halbe Stunde gespielt. Wie viel habe ich insgesamt verdient?
Eine halbe Stunde als Straßenmusiker. Und wie viel hatte Simon dann? Ruft an unter der 0800 8080303. Nochmal 0800 8080303. Hallihallo, hier ist der Alex. Mit wem spreche ich?
Hallo, hier ist Lilith.
Hallo, Lilith. So, wie war denn der Lohn jetzt?
Die Sache ist, ich habe irgendwie, das war viel zu schnell.
Das macht nichts, ich sag's dir nochmal. Ich hab's ja vorhin auch nochmal gesagt. Das war jetzt nämlich auch nicht so einfach. Also, jetzt gut mitrechnen, ja? 5 mal 20 Cent erstmal. Dann kamen noch 50 Cent dazu.
Ja.
Dann nochmal 2 mal 10 Cent. Und dann, also 20 Cent insgesamt. Und dann nochmal 2 Cent.
Warte. 1,72 Euro.
Jawohl.
Yay.
Da hat noch jemand im Hintergrund mitgerechnet, vielleicht ein bisschen, oder? Aber
Nee,
hast du alleine gemacht. Sehr gut.
Ja.
Hast du gut gemacht. Du, kriegst du so einen Kasten von uns.
Ja, freut mich.
Ja. Wie ist bei dir mit Geld so? Bist du so, gönnst du dir manchmal was? Oder?
Ich bekomme erst seit diesem Jahr Taschengeld. Mhm. Und eigentlich habe ich da noch gar nichts gekauft. Also ich spare eigentlich jetzt erstmal so. Also ich fange jetzt an zu sparen.
Ja, das ist doch auch gut. Ja. Das mache ich auch manchmal. Und auf einmal hat man einen Haufen Geld und dann kann man sich was richtig Schönes geben, wenn man das möchte. Oder wenn man denkt, das habe ich mir jetzt verdient oder so, ne?
Ja.
Gut, du, bleib dran. Und dann, vielleicht bis irgendwann mal wieder.
Okay.
Ja,
ja.
Ciao.
Dann tschüss.
Ja, weil es gerade um Straßenmusik ging in unserem Podcast, Das Geheimnis, gibt es bald ein neues Ermittlerteam. Das ist der Detektivhund Shirley und ihre Freundin, eine Ratte, die Gitarre spielt. Und die beiden, die machen auch zusammen immer Straßenmusik. Und Shirley erzählt von den Kriminalfällen, die sie schon gelöst hat. Und ab nächsten Samstag geht's los mit den beiden. Shirley Bones und die goldene Kartoffel. Und ja, da geht's dann auch wieder um Gold und Geld. Tja, wenn man davon ein bisschen mehr hätte, das wäre doch toll, oder?
Also wenn ich sehr viel Geld hätte, würde ich auf jeden Fall was spenden an Leute. Ich weiß nur nicht was, wohin. Und dann würde ich vielleicht einen Teil für mich behalten, so einfach so zum Sparen, so für Sicherheit und so. Und vielleicht würde ich mir ein fettes Haus kaufen oder so. Oder eine Reise finanzieren oder sowas. Oder ein Auslandsjahr oder so.
Wenn ich einen Haufen Geld hätte, dann würde ich einen Teil spenden und halt mit dem anderen Zeug vielleicht irgendwas Tolles machen, irgendwie einen tollen Urlaub machen oder mir irgendwas Tolles kaufen.
Ja, spenden ist auch eine gute Idee. Der Komponist der nächsten Musik, der hätte bestimmt auch gerne mehr Geld gehabt, aber der war nicht so geschickt darin, für seine Stücke Geld zu verlangen. Der hieß Franz Schubert und warum er wie ein armer Schlucker lebte, das erzählen wir euch gleich. Jetzt gibt's aber erstmal was aus seiner musikalischen Schatzkiste.
Thank you.
Ein Klavierstück von Franz Schubert. Der lebte in Wien vor mehr als 200 Jahren und man erzählt sich, dass er sein Leben lang furchtbar arm gewesen sein soll. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Manchmal hatte er schon Geld, aber er konnte halt auch nicht gut damit umgehen. Am Ende seines Lebens besaß er jedenfalls so gut wie nichts, außer einem Haufen Schulden. Tja, wie lebte es sich so als armer Schlucker? Wir tauchen einfach mal ein in die Zeit vor 200 Jahren, als Schubert noch jung war und im vornehmen Hause der Familie Sonnleitner, das waren gute Freunde von Schubert, da gab es ein kleines Konzert und da wurde eines seiner Lieder gesungen, das Lied vom Erlkönig.
Erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot.
Großartig! Bravo! Ganz außergewöhnlich! Was für ein Talent!
Die Gäste der Familie Sonnleitner sind von der Musik dieses jungen Franz Schubert ganz begeistert. Leopold Sonnleitner, Sohn des Hauses und ein Bewunderer Schuberts, kommt freudestrahlend auf ihn zu.
Franz, ruft er und klopft ihm auf den Rücken. Dein Erlkönig muss gedruckt werden. Gleich morgen werde ich mich bei den Musikverlegern Haslinger und Diabelli dafür einsetzen, dass dieses Lied bekannt wird. Du wirst sehen, die werden anbeißen.
Soll mir recht sein, murmelt Schubert und schiebt mit der Nase seine runde Brille etwas nach oben. Ein bisschen Geld könnte ich gut gebrauchen. Bei mir herrscht gerade Ebbe, du verstehst. Aber du weißt ja, mit dem Erlkönig hatte ich bis jetzt kein Glück. Leopold weiß sofort, worauf Schubert anspielt. Vor nicht allzu langer Zeit hat Schubert den Erlkönig demjenigen geschickt, der den Text verfasst hat. Dem großen Johann Wolfgang von Goethe, dem Dichterstar in Weimar. Schubert bat darum, Goethe sein Lied widmen zu dürfen. Die Reaktion? Keine Antwort.
Kopf hoch, sagt Leopold. Wer weiß, ob Goethe dein Lied überhaupt gelesen hat? Das ist doch ein vielbeschäftigter Mann. Aber schau dich hier um, alle sind begeistert. All deine Freunde sind überzeugt, dass du ein Genie bist.
Ja, meine Freunde, Schubert lächelt traurig. Was wär ich bloß ohne meine Freunde?
Geschwammerl, bläst du etwa Trübsinn?
Zu den beiden gesellt sich Franz Schober hinzu. Er gehört zu den engsten Freunden Schuberts und die nennen ihn gern mal Schwammerl. Vielleicht, weil er mit seinen kurzen Beinen und den braunen Locken tatsächlich wie ein kleiner Pilz aussieht?
»Ach, was«, sagt Schubert, »ich bin nur knapp bei Kasse. Könntest du mir vielleicht ein wenig aushelfen?«
Schober seufzt und nickt. Es ist nicht das erste Mal, dass er seinem Freund Geld leiht. Kurz darauf schickt Leopold Sonnleitner Schuberts Lied an mehrere Verleger, aber alle lehnen ab. Zu komplizierte Klavierbegleitung, zu unbekannter Künstler, das kauft uns keiner ab. Das sind Sprüche, die Schubert oft in seinem Leben zu hören bekommt. Als Leopold ihm von der Absage berichtet, zuckt er nur mit den Schultern.
Musikverleger, knurrt er verächtlich und murmelt etwas von Geizkragen und Trotteln.
Franz Schubert mag manchmal etwas scheu und unbeholfen wirken, aber was seine Kompositionen angeht, so hat er durchaus Selbstbewusstsein. Er weiß, was er kann, und er kümmert sich wenig darum, was die anderen denken. Schubert will nur eines: von niemandem abhängig sein und komponieren.
Dass man so als freier Künstler manchmal nur Äpfel und Brezen zum Nachtmahl hat, was soll's. Doch Leopold Sonnleitner gibt nicht auf. Wenn diese Verleger mit dem Druck des Erlkönigs kein Risiko eingehen wollen, bitteschön. Dann werden eben Schuberts Freunde zusammenlegen und das Lied auf eigene Kosten drucken lassen. Bei einem weiteren Konzert bei den Sonnleitners werden daraufhin auf Anhieb 100 Exemplare verkauft. Na also. Schließlich schafft es Leopold, dass der Verleger Diabelli Schuberts Werke auf Kommission herausgibt. Das heißt, Schuberts Freunde zahlen drauf und nicht der Verleger, sollten sich die Lieder nicht verkaufen. Das tun sie aber. Und endlich kommt eine gute Summe Geld zusammen. Auf keinen Fall darfst du das Geld gleich dem Schwammerl geben, empfiehlt Moritz Schwind, ein weiterer Freund Schuberts, Leopold. Wieso? Sind erst Schulden abzuzahlen? Und wie, kichert Schwind. Erst einmal zahlen wir davon die Miete, die noch aussteht, dann die Schulden beim Schuster und Schneider und dann die Summe, die er im Kaffeehaus hat anschreiben lassen. Du hast recht, sagt Leopold. Wenn wir ihm das Geld überlassen, ist vermutlich morgen schon wieder alles fort. Mit Geld kann er wirklich nicht umgehen, kichert Schwind. Und dann erzählt er Leopold noch von seinem letzten Besuch bei Schubert, als er ihn zu einem Ausflug in den Wienerwald abholen wollte. »Die Sonne schien, die Vögel pfiffen. Hol ich den Schwammerl auf einen Spaziergang ab, ob ihr mir denkt. Der wollte auch gleich mit, war aber noch im Nachthemd.« Schubert beginnt also, sich anzukleiden. Die Sachen liegen wahllos in seiner winzigen Wohnung verstreut. Er findet alles, nur keine Socken. Jedenfalls keine ganzen Socken. In jeder Schublade hat er nachgeschaut und in jedem Schachtel, aber alle Socken waren zerrissen. Am End hat er mit der Nase seine Brillen hochgeschoben, du weißt, wie er es immer macht, und gesagt, Schwind, ich glaub, dass ganze Socken gar nicht mehr gestrickt werden.
Tja, der arme Schubert. Tja, Schulden hat man nicht gern. Irgendwann muss man das geliehene Geld zurückzahlen. Und genau darüber hat ein Kollege von Schubert, ein gewisser Karl Maria von Weber, auch ein Stück in seiner Oper Abu Hassan geschrieben. Also, wie schwierig es sein kann, seine Schulden zu begleichen.
Barmherzigster aller Wechsler, lege du dich ins Mittel.
Dir zulieb nicht. Wohl aber Fatimen, die arme Frau dauert mich.
Lass es nicht beim bloßen Mitleiden bewenden.
So will ich eure Forderungen tilgen. Seid ihr zufrieden?
Ja, ja, ja.
Du bist doch auch zufrieden.
Ja, ja, ja. Und du?
Ja. Ich bin es wohl zufrieden, doch nicht oft lang geschieden, bald bin ich wieder da.
Ihr Schuppen reißt in Ziegel, euch war noch längst gewiesen, denn ich konnte euch fahren, denn ich konnte euch fahren.
geschah. Und so sind wir geschieden, als in Finn was geschah. Längst vergessen, wer ich von euch sah. Vergiss, vergisst du, was geschah.
Der Komponist von diesem Stück, der Karl Maria von Weber, der war übrigens auch ein ziemlich armer Kerl. Als er ein junger Mann ist, hält er verzweifelt nach jedem Job Ausschau und macht so gut wie alles, damit wenigstens ein paar Taler reinkommen. Und dafür muss Weber viel reisen, aber das kennt er auch gar nicht anders. Schon als kleiner Junge verbrachte er mehr Zeit in der Kutsche und in einfachen Hotelzimmern als auf Wiesen und Feldern.
Eine Schule besucht der junge Karl Maria nur gelegentlich. Das Herumziehen von Stadt zu Stadt ist sein Los und das Geld immer knapp. Der Vater, Theaterunternehmer, Musiker und Schauspieler, die Mutter, Opernsängerin. Karl Maria, ein Wunderkind.
Naja, das möchte der Vater und führt ihn als Sänger und Pianisten vor wie ein dressiertes Zirkusäffchen. Haken an der Sache, Weber ist längst nicht so ein Könner wie Mozart zum Beispiel und darum verdient der Vater auch nicht gerade viel mit ihm. Trotzdem, Weber will Musiker werden und Komponist. Hartnäckig bewirbt er sich an verschiedenen Theatern. Als er gerade mal 17 Jahre alt ist und aussieht wie 12, da klappt es in der Stadt Breslau. Weber wird Musikdirektor und verdient etwa 500 Euro im Monat. Das klingt nach viel, reicht aber gerade mal zum Überleben. Er muss nämlich auch noch seinen alten Vater und seine Tante durchfüttern. Die kümmern sich um das fast erwachsene Kind, das plötzlich Chef eines Orchesters geworden ist, das mit Sängern zusammenarbeiten muss, die doppelt so alt sind wie er.
Weber schlägt sich ziemlich tapfer, allerdings nur 2 Jahre, dann hat er mehr Lust zu komponieren als zu dirigieren. Wieder zieht er herum, landet an einem Fürstenhof, wird rausgeworfen, weil er sich hoch verschuldet. Jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf Tournee zu gehen und durch Städte zu tingeln. Einfach nur, um wenigstens etwas Geld zu verdienen und natürlich, um seine Stücke bekannt zu machen. Vielleicht sitzt ja mal jemand im Publikum, der ihm ein Werk abkauft.
Weber fährt Kutsche, übernachtet in einem schmuddeligen Bett, wo ihm die Wanzen über den Bauch krabbeln, isst ein mieses Frühstück und macht Musik. Er spielt Klavier. Und Gitarre. Und singt zur Gitarre.
Iu, mein junges Weib, könne schön tanzen. Sie mit dem Bette, sagt die mit dem Ranze.
Frankfurt, Gießen, Aschaffenburg, Augsburg, Nürnberg, München und dann in die Schweiz. Immer dasselbe Spiel. Oft knurrt ihm nachts der Magen. Aber am Ende lohnt sich die Ochsentour. Karl Maria von Weber lernt einen berühmten Klarinettisten kennen, für den er Konzerte schreibt. Gegen Bezahlung, versteht sich.
Und was noch viel wichtiger ist, er verkauft endlich seine Oper Abu Hassan an ein Theater. Mit dem Stück verdient er dann ein stattliches Sümmchen. Die Oper wird nämlich ein ziemlicher Hit.
Ja, am Ende hat es doch noch geklappt mit dem Geldverdienen, weil Weber eben einen Hit komponiert hat. Hey, das war's für heute bei Doremikro. Wie gesagt, nächsten Samstag geht's weiter mit einem neuen Ermittlerteam und einem neuen Geheimnis. Und am Sonntag geht's dann hier bei uns um die Zähne. Und da stellt dann zum Beispiel Gunstbert Brocken seine Zahnorgel vor. Das kann was werden. Und hier kommt jetzt noch eine ganz berühmte Musik von Ludwig van Beethoven, die Wut über den verlorenen Groschen. Groschen ist ja auch ein Geldstück. Also da ärgert sich jemand wahnsinnig, dass er seine Münze verloren hat. Wir drücken die Daumen, dass er sie wiederfindet. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis bald, macht's gut. Ciao, euer Alex.